Wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Wir sind heute im Endspurt der Predigtreihe Unaufhaltsam und schauen uns eine Geschichte an, von der ich denke, dass jeder von uns irgendwie sich damit identifizieren kann, weil jeder von uns das erlebt, den Sturm. Wir haben es in der Einleitung des Gottesdienstes schon gehört. Und ich mag ja die Geschichten aus der Bibel, in denen nicht alles nach Plan läuft, in denen manches so drunter und drüber läuft. Weil das Leben läuft eben mal nicht immer so linear. Bei keinem von uns. Und es ist völlig normal, dass es auch turbulent abläuft. Oder um bei der Wettermetapher zu bleiben, es ist nicht immer nur alles hier Frühlingsgefühle und Sonnenschein und Sommer, sondern es ist eben manchmal auch Regen und Sturm. Und so ist es auch in unserer Geschichte, die wir uns heute näher anschauen, das ist die Apostelgeschichte, eine Geschichte, in der scheinbar gar nichts nach Plan läuft, eine Geschichte des Sturms, aber auch eine Geschichte, die uns wichtige Prinzipien weitergibt für die Zeiten in unserem Leben, die bei uns auch nicht nach Plan laufen, für unsere Sturmzeiten. Also tauchen wir mal ein in dieses Kapitel 27 der Apostelgeschichte. Aber bevor wir das machen, noch kurz ein bisschen Kontext dazu, weil es geht in dieser Geschichte um Paulus, der ein großer Missionar war in der damaligen Zeit. Letzten Sonntags haben wir das schon ein bisschen uns angeguckt. Und dieser Paulus, der ist nun am Ende seiner Missionsreisen wieder mal nach Jerusalem gereist und dort ist er durch einen Komplott der Pharisäer von den Römern gefangen genommen worden und hat sich dort in dem römischen Gericht auf sein Geburtsrecht, sein römisches Geburtsrecht berufen. Das bekam man nur, wenn man als Römer geboren wurde oder wenn man es für sehr, sehr teuer Geld gekauft hat, dieses römische Recht, und hatte das Recht, dann in Rom gerichtet zu werden, meistens von Richtern, die einem auch ein bisschen wohlgesonnen waren, weil man eben römischer Bürger war. Und Paulus, der berief sich nun auf dieses Bürgerrecht und dann hatte das zur Folge, dass er nach ein paar Monaten Gefangenschaft nach Rom gebracht werden sollte. Da war dann ein Hauptmann mit ein paar Soldaten, der ihn und andere Gefangene per Schiff nach Rom bringen sollte. Und es lief dann so ab, dass der Hauptmann in den Hafen ging zu einem Schiff, das eben in diese Richtung fuhr und dann sagte hier, wir fahren mit. Und dann gab es keine Diskussion für den Kapitän dieses Schiffes, der musste die dann mitlassen, weil es römische Soldaten waren. Und dann waren sie auf dem Schiff mit dabei. Und so war das. Sie sind dann per Schiffsüberfahrt, haben sie angefangen, haben länger gebraucht für diesen ersten Teil als geplant, aus verschiedenen Gründen. Und hier steigt jetzt unser Bibeltext ein, den wir gemeinsam mal lesen. Ich lese ihn euch vorher, könnt mitlesen. Inzwischen war viel kostbare Zeit verstrichen. Sogar der jüdische Fastentag war schon vorüber und so spät im Herbst war die Schifffahrt mit hohen Risiken verbunden. Deshalb warnte Paulus die Besatzung. Männer, sagte er, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel. Doch der Hauptmann schenkte den Worten des Steuermanns und des Schiffseigentümers mehr Vertrauen als dem, was Paulus sagte. Die Geschichte über den Sturm beginnt also erstmal mit folgendem Setting. Dem Setting, der Sturm kommt. Der Sturm kommt. Paulus konnte das schon vorhersehen. Mit aller Wahrscheinlichkeit nach, wir fahren im Herbst, sind ein paar Tage unterwegs bis nach Rom, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass eines dieser berüchtigten Herbststürme, dass uns einer dieser Stürme erwischt, und das wird gefährlich für unser Leib und Leben. Paulus weiß, dass der Sturm kommt. Warum? Ja, weil er ein bisschen was in der Birne hat. Ja, weil er nicht blöd war. Weil er diese Erfahrung hatte aus seinen anderen Reisen. Der Kapitän und derjenige, der die für diese Ladung verantwortlich war, die dahin transportiert wurde, der Geschäftsmann, die waren entweder nicht erfahren oder, was ein bisschen wahrscheinlicher ist, die wollten Umsatz machen. Ist ja klar, ne? Die hatten hier Sachen, die sie verkaufen wollten und auch der Kapitän, der wollte sein Schiff dann weitervermieten für andere Kaufleute, um die Transporte zu machen. Die wollten nach Rom und wollten Geld machen. Und deswegen haben sie es riskiert. Aber das Setting war klar, der Sturm wird kommen. Und das Setting der Lebensstürme im 21. Jahrhundert ist ja ein ähnliches. Man muss jetzt kein großer Prophet sein. Man muss nicht die Stimme Gottes irgendwie hören oder irgendwie eine ganz besondere Verbindung zum Universum haben, um zu wissen, dass in dem Leben eines Menschen Stürme kommen werden. Das ist klar. Das ist logisch. Das ist immer so. Das war schon immer so, wird wahrscheinlich auch immer so sein. Stürme kommen. Solange wir auf dieser Welt sind, kommen Stürme auf uns zu. Das Leben ist eben nicht immer ein Ponyhof oder wie wir Schwaben sagen, Schläbisch, kein Schlotzer. Oder ich glaube hier in Südbaden sagt man Gurzeli oder so ähnlich. Das Leben ist kein Gurzeli. Wir haben hier zu tun mit Leid, mit Anstrengung, mit Stress, mit Krankheit, mit Tod, mit Konflikten, mit Eheproblemen, mit Sinnkrisen, mit Mobbing, mit Feindseligkeit, mit innerer Leere, mit Überlastungssituationen, mit Burnout, mit Problemen auf der Arbeit, mit Depression, mit Zweifel, mit Enttäuschung, Sorgen um Kinder, mit Weltschmerz und da könnte man noch so viel dazu fügen. Irgendetwas kommt immer, irgendwann. Spätestens in der letzten menschlichen Krise, dem Sterben, wird es stürmisch werden. Aber selbst wenn wir uns das Gegenteil vormachen, eins ist sicher, Lebensstürme kommen. Auch wenn wir die Probleme kleinreden wollen, die Stürme kleinreden wollen, so wie der Steuermann damals und dieser Geschäftsmann, die eben gedacht haben, Profit ist wichtiger. Auch wenn wir diese Probleme kleinreden wollen, sie kommen. Das ist das Setting. Und bei Paulus in Apostelgeschichte 27, dann kam es auch genauso. Die Krise war da, der Sturm war da. Und wir lesen davon, darüber folgendes. Doch es dauerte nicht lange, da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über uns herein, der gefürchtete Nordost. Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Als wir dann eine Zeit lang im Schutz einer kleinen Insel namens Kauda dahin trieben, gelang es uns, wenn auch nur mit größter Mühe, das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und an Deck zu holen. Außerdem trafen die Seeleute verschiedene Schutzvorkehrungen. Sie spannten Taue um den Schiffsrumpf, um ihn vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Und weil sie fürchteten, in die große Sirte mit ihren Sandbänken verschlagen zu werden, brachten sie den Treibanker aus und verlangsamten dadurch das Abdriften. Wenn uns der Sturm weiterhin mit unverminderter Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord. Und wieder einen Tag später beförderten sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig ins Meer. Der Sturm ist da. Er kam, wie schon vermutet, wie man das erwarten konnte. Und er kommt in einer Stärke, dass er die Schiffsleute total überfordert hat. Sie konnten nichts mehr dagegen tun. Anstatt wie in ihrer Fantasie alles unter Kontrolle habend irgendwie in den Sturm hineinzulenken und den irgendwie zu überwinden, dagegen anzukämpfen, stattdessen mussten sie aufgeben. Sie mussten das Boot treiben lassen, weil einfach die Kraft irgendwann zu Ende war und auch das Material gefährdet war. Und sie kämpften und versuchten, ja in einer kurzen Ruhepause das Beiboot hochzuholen, was sie auch geschafft haben. Sie versuchten, die Taue um das Boot rumzuschlingen. Das war eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit. Man band das Seil um den Bauch und dann sprang man an der einen Seite vom Boot runter und tauchte unter dem Rumpf durch und kam auf der anderen Seite wieder hoch. Nicht selten starben Leute und ertranken Leute bei diesem Manöver. Und dann konnte man das Tau zusammenbinden und so die Schiffsplanken stabilisieren und das Boot vor dem Auseinanderbrechen beschützen. Also ein lebensgefährliches, ein kräftezehrendes Unterfangen. Sie taten wirklich alles, was sie konnten. Und so ist es auch mit unseren echten Stürmen. Wenn uns ein echter Sturm im Leben trifft, vielleicht auch über eine längere Zeit, vielleicht haben wir am Anfang noch Kraft dagegen anzukämpfen, aber irgendwann dann nicht mehr. Dann lassen sie uns ohnmächtig zurück. Wir strampeln dagegen an, aber irgendwann können wir nicht mehr. Sie kosten uns Kraft, Gesundheit und vielleicht auch materielle Sicherheiten. Wir müssen alles in die Waagschale werfen und doch reicht es nicht. Echte Stürme, echte tiefgreifende Lebensstürme, die überfordern uns. Die überfordern uns. Wir können es eigentlich nicht tragen. Kennst du das? Unsere Versuche, diese Krise zu überstehen, die kommen uns manchmal so vor, als würden wir als Schiff in einem Sturm sein und wir hätten keine Kraft mehr dagegen anzukämpfen, als würden wir getrieben von den Umständen, als würden wir manövrierunfähig sein. Und dann müssen wir Ladung von Bord werfen in solchen Lebenskrisen. Träume müssen wir vielleicht über Bord werfen, die wir hatten, an denen wir festgehalten haben, aber wir können sie nicht erreichen wegen dieser Krise. Hoffnungen, Lebenskonzepte, Beziehungen, vielleicht sogar das Leben von lieben Menschen, weil vielleicht diese Krise auch etwas mit Tod zu tun hat. Und dann müssen wir die loslassen, Ladung über Bord werfen, sogar solche Ladung, von denen wir gedacht haben, wir brauchen sie unbedingt für unser Leben. Wir können ohne gar nicht leben. Krisen und Stürme schütteln uns durcheinander, auch unseren Glauben. Leider wird uns nicht berichtet, wie Paulus damit umgeht. Aber ich denke, dass es nahe liegt, dass er sich Fragen gestellt haben, die wir uns auch stellen in solchen Krisen. Zum Beispiel, klar war es riskant, im Herbst zu reisen, aber hätte Gott nicht trotzdem eingreifen können? Gibt es im Herbst nicht auch mal Zeiten, wo der Sturm weg ist und hätten wir nicht so eine Zeit erwischen können? Hätte Gott das nicht irgendwie schenken können? Hatte Paulus nicht genug zu tragen? Ja, nach Jahrzehnten in treuen Dienst gepowert hat er und gelitten für den Herrn. Vom Hand in den Mund hat er gelebt, sich keine Rücklagen gelebt. Viele, viele Lebensträume, die Menschen so haben, die hat er sich gar nicht erfüllt, nach denen hat er gar nicht gestrebt, sondern hat alles für Gott gegeben. Hat alles für Gott investiert. Und auch jetzt war er doch in Gefangenschaft mit ungewissem Ausgang. Und zwar um Christi willen war er in Gefangenschaft. Nicht, weil er was verbrochen hätte oder so, sondern wegen Jesus. Hätte Gott ihm den Sturm nicht ersparen können? Gott kann doch, oder? Klar leben wir in einer gefallenen Welt. Das wissen wir, das wusste Paulus. Aber warum das jetzt auch noch? Kennst du solche Gedanken? Ich kenne sie nur zu gut. Teilweise von meinem eigenen Leben, noch viel mehr von den unzähligen Malen, wo ich mit Menschen mitgelitten habe, die Schweres durchlebt haben. In der Seelsorge, im Gespräch, im Gebet. Zu viele Stürme habe ich schon begleitet, von denen ich gedacht habe, was soll das denn? Warum denn kommt das noch dazu? Wo ist da die Gerechtigkeit und wo ist der Sinn dahinter? So viel Gebet, das scheinbar nicht erhört wurde. In solchen Stürmen vergisst man meistens die Gebete, die erhört wurden. Man sieht nur noch die Gebete, die nicht erhört werden. Weil der Sturm so groß ist. Einfach deshalb, weil der Sturm und die Verzweiflung so groß ist. Und man kann nicht mehr glauben, dass man wieder die Sonne sehen wird. Dass das Leben mal wieder gut wird. Dass man Gott jemals wieder vertrauen kann. Dass er es gut mit einem meinen könnte. Es gibt scheinbar keine Hoffnung mehr. Selbst Lukas, der Paulus ja schon begleitete und der das Lukas-Evangelium geschrieben hatte und auch die Apostelgeschichte geschrieben hat und der jetzt dabei war auf dieser Reise, der deshalb auch in Wir-Form redet in dieser Geschichte, selbst der hatte die Hoffnung verloren. Wir lesen folgendes: Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Da war sie, die Verzweiflung. Jeder, der einen richtigen Sturm mal erlebt hat, erkennt diese Verzweiflung. Und selbst wenn der Sturm dann nachgelassen hat, hinterlässt er Wunden. Warst du schon mal in so einer Situation, keine Sonne, keine Sterne, keine Orientierung, kein Gott, der irgendwie sichtbar wäre, sondern nur Dunkelheit und Finsternis? Die Besatzung in unserer Paulus-Geschichte, die gab sich selbst auf. Sie aßen nicht mal mehr. Selbst die Rationen, die sie eigentlich noch essen hätten können, die aßen sie nicht mehr. Paulus muss sie später auffordern, irgendwas zu essen, weil sie jegliche Hoffnung verloren haben. Komplette Erschöpfung, komplette Resignation. Wir hatten keine Hoffnung mehr, schreibt Lukas. Und dann passiert was. Der schrecklich ferne, schweigende Gott, Der redet doch irgendwann. Zu Paulus. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte: Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fasst also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung und Rettung. Der Sturm hat nicht das letzte Wort. Jesus begegnet Paulus durch einen Engel, damit er Mut hat in dieser aussichtslosen Situation. Und damit er nicht nur selber Mut hat, sondern dass er der ganzen Besatzung, allen, die verzweifelt sind, allen, die die Hoffnung aufgegeben haben, dass er ihnen Hoffnung zusprechen kann. Er sagt, ihr werdet alle gerettet werden, auch wenn Schiff und Ladung draufgehen, aber ihr werdet gerettet werden. Und es wird deutlich, es gibt keinen Sturm, in dem Gott nicht da ist. Es gibt keinen Sturm, in dem Gott nicht da ist. Glaubst du das? Lukas und die Besatzung, die glaubten das bis zu dem, den Worten des Paulus nicht mehr. Und deshalb sandte Gott einen Engel und einen Paulus. Und der Engel und Paulus konnten Mut zusprechen. Und das brauchen wir manchmal in diesen schweren Zeiten. Ein Engel oder ein Paulus, der uns Mut zuspricht. Dietrich Bonhoeffer hat das mal so formuliert, der war im KZ Gefangener und es war wirklich trostlos dort. Es war trostlos und er hatte keine Hoffnung mehr. Und dann schreibt er das. Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort suchen und finden sollen im Zeugnis des Bruders, in Menschenmund. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder oder er braucht die Schwester als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Das ist das, was Bonhoeffer uns sagt. Das, was wir hier gesehen in Paulus und in dem Engel, dass wir einander tragen können in schwierigen stürmischen Zeiten. Ein echter Sturm im Leben ist einer, aus dem es aus eigener Kraft keinen drinnen mehr gibt, der über den eigenen Glauben hinausgeht. Und da brauchen wir einen Paulus, oder wie Bonhoeffer schreibt, einen Bruder, eine Schwester. Jemand, der für uns glaubt, wenn wir es nicht mehr können. Der für uns hofft, wenn wir keine Hoffnung mehr haben. Weil es ist normal, dass wenn wir lang genug im Sturm sind, wir selber Glauben und Hoffnung verlieren. Und da brauchen wir uns keine Vorwürfe zu machen. Aber wir brauchen einen Bruder, eine Schwester. Kennst du jemanden, der gerade im Sturm ist? Kennst du jemanden? Glaube für ihn. Bete für ihn. Spreche ihm Worte der Hoffnung zu. Keine falschen Versprechen, aber Worte, die von Gott kommen, die ehrlich sind, die verheißungsorientiert sind. Wir, die wir gerade nicht im Sturm sind, wir haben die Hoffnung. Wenn man in der Außenperspektive ist, kann man die Hoffnung viel besser haben und sehen. Nicht, weil ein Engel zu uns gesprochen hätte, haben wir diese Hoffnung, sondern weil Gott selbst zu uns gesprochen hat in seinem Wort. Und wenn du selbst gerade im Sturm bist, habe ich dir eine Botschaft heute mitgebracht, die direkt aus Gottes Wort kommt. Ja, der Psalmist, der schreibt im Psalm 71, Gott, du hast uns Nöte und bitteres Leid erfahren lassen. Du wirst uns auch wieder neues Leben schenken und uns auf den tiefsten Abgründen emporheben. Was für eine Aussage, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Wir sind manchmal im Sturm. Egal, wie sehr wir an Jesus glauben, wir können das nicht verhindern. Wir kommen manchmal in Stürme des Lebens, solange wir noch hier auf dieser Erde leben. Aber so sicher wir diese Nöte und dieses Leid erfahren, so sicher können wir in Gott neues Leben geschenkt bekommen. Werden wir von ihm aus den tiefsten Abgründen der Erde emporgehoben. Paulus formuliert das mal in 2. Korinther 4 folgendermaßen, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Wenn du im Sturm bist, Wenn du im Sturm bist, der dir jegliche Hoffnung genommen hat, dann bleibt dir immer noch diese Zusage Gottes, auch wenn du sie nicht spürst. Und auch wenn in diesem Leben manche Dinge kaputt gehen, manche Dinge auch nicht mehr repariert werden unser Leben lang, so gibt es doch diese Hoffnung darauf, dass Gott irgendwann mal alles wieder gut machen wird in der Ewigkeit. Wir lesen darüber in Offenbarung 21. Gott wird alle deine Tränen abwischen, weißt du das? Gott wird alle deine Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, das ist vergangen. Gott spricht zu dir, siehe, ich mache alles neu. Es wird sich alles erfüllen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich zitiere nochmal Bonhoeffer, der selbst in menschlich gesehen aussichtsloser Zeit aus dem KZ schreibt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen, aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, also dass wir dem Schicksal überlassen sind, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Der du heute Morgen im Sturm sitzt oder zu Hause zuschaust, ich spreche dir das zu. Genauso wie der Schmerz und die Verzweiflung real ist, die du gerade spürst, genauso ist Gottes Nähe und seine Heilung real, die du gerade vielleicht nicht spürst, weil es gibt ein Ende des Sturms und dieses Ende des Sturms ist nicht die Verzweiflung, ist nicht die komplette Zerstörung, sondern das Ende des Sturms ist Friede, Zukunft und Hoffnung bei dem lebendigen Gott. Er ist da, dieser Gott, persönlich anwesend. Er leidet mit. Es gibt keine Träne, die du geweint hast in den letzten Wochen und Monaten, die er nicht mitgeweint hat. Er hat sie gesammelt. Weißt du das? Er hat sie gesammelt und er wird sie alle abwischen. Unsere Geschichte mit Paulus, die ist dann schnell zu Ende erzählt. Nachdem dieser Sturm vorbei ist, dann wird die gesamte Besatzung gerettet. Sie können ihre Reise später weiter fortsetzen. Und das Interessante ist, kaum ist Paulus einen Tag lang auf dieser Insel, die die Rettung bedeutet, sie sind da gestrandet, sie kommen an Land, sie sind gerettet, die machen Feuer und was passiert? Eine Schlange, eine giftige Schlange, die so giftig ist, dass man von dem Biss stirbt, die beißt Paulus. Und die Leute um ihn her denken alle, jetzt ist Paulus tot. Und Gott macht aber dieses Wunder, dass Paulus sie einfach abschüttelt und es passiert überhaupt gar nichts. Plötzlich greift Gott wieder ein, ganz übernatürlich und sofort, ohne lange Sturmzeit, ganz plötzlich. Es geht bei den Stürmen des Lebens nicht darum, sie zu verstehen. Man kann sich die Frage stellen, warum hat Gott nicht so plötzlich beim Sturm eingegriffen? Aber jetzt bei der Schlange schon. Es geht bei den Stürmen des Lebens nicht darum, sie zu verstehen. Es geht auch nicht darum, zu verstehen, warum Gott manchmal direkt eingreift und manchmal gar nicht. Es geht nicht darum, sie zu bewerten. Aber als gläubige Christen haben wir die Gewissheit, dass der Sturm nicht das letzte Wort hat. Egal, ob wir die Stürme verstehen oder nicht. Aber der Sturm hat nicht das letzte Wort, sondern Jesus. Kennst du ihn? Suchst du ihn in deinem Sturm? Vielleicht sitzt du hier und du kennst ihn gar nicht. Ich würde ihn dir sehr gern vorstellen. Ich würde dir gern erzählen, wer er ist. Ich würde dir gern erzählen, wie man ihn finden kann und wie man mit ihm leben kann. Komm einfach nach dem Gottesdienst auf mich zu. Weil dieser Jesus, unser Friede, unsere Zukunft und unsere Hoffnung im Sturm ist. Und auch dir zu deinem Frieden und deiner Zukunft deine Hoffnung werden will. In Jeremia 29, Vers 11, da lesen wir das. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das kannst du ganz persönlich für dich heute Morgen nehmen. Und wenn es dir gerade gut geht und du kennst jemanden, der im Sturm ist, dann kannst du ihm genau das zusprechen. Ich weiß wohl, welche Gedanken ich über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich dir gebe Zukunft und Hoffnung. Und auch wenn die Person das nicht glauben kann in dem Moment, dann kannst du für diese Person das mitglauben. Wir beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die Ehrlichkeit in deinem Wort, dass du uns nie was vormachst, dass alles, das ganze Leben immer ohne Probleme und Herausforderungen und ohne Lebensstürme geht. Danke, dass wir das wissen, dass das kommt, aber dass wir dem nicht ausgeliefert sind, diesen Stürmen, sondern dass wir durch deine Kraft und in deiner Kraft diese Stürme überwinden können. Dass wir wissen, du wirst sie irgendwann mal wegnehmen. Du machst uns stark genug, nicht immer vorher, aber im Prozess. Du hältst uns bei dir und in dir haben wir Hoffnung und Frieden. Ich danke dir, dass du bei uns bist und du bist jetzt bei jedem, der gerade einen Lebenssturm durchlebt. Du bist ihm gerade jetzt nahe und du willst, dass dieser Sturm nicht das letzte Wort hat. Du hast den Sieg schon errungen am Kreuz, wir haben es am Abendmahl gefeiert. Und dafür danken wir dir. Und Jesus, wenn wir andere Leute kennen, die in so einem Sturm sind, dann schenke uns diese Sicht und diese Aufmerksamkeit, diese Leute zu sehen, für sie mitzuglauben, für sie einzustehen im Gebet. Rüste uns dazu aus, dass wir so eine Gemeinde werden, die aufeinander aufpasst, die füreinander und miteinander glaubt, auch und gerade ganz besonders in den Stürmen des Lebens. Amen. Ja, ich habe noch ein paar Ansagen für euch. Vielleicht bist du gerade in so einem Sturm und da mache ich dich aufmerksam auf zwei Angebote. Wir haben den Gebetsdienst, der gerne mit dir betet. Da ist jemand, der, selbst wenn du schon jeglichen Glauben verloren hast auf Besserung, der diesen Glauben hat für dich und der für dich betet. Wenn du die Treppe hochgehst, geradeaus ist der Gebetsraum und da ist jemand da, der mit dir dieses Gebet spricht. Vielleicht merkst du aber auch da du hast ja den Wunsch nach einem Gespräch, danach jemanden zu haben, der ein offenes Ohr für dich hat und der dir diesen Glauben auch zuspricht und diese Hoffnung zuspricht, dann mache ich dich aufmerksam auf unser Seelsorgeteam. Gerne gehen wir in Gesprächsprozesse mit dir, tragen wir mit dir die Konsequenzen dieses Sturms. Glauben für dich und mit dir. Vielleicht bist du aber auch neu in der Gemeinde und du fragst dich, was wir sonst so machen außer Gottesdienst und willst die Gemeinde kennenlernen. Wir haben den Infopunkt draußen im Foyer, da findest du Infos und auch jemanden, den du ansprechen kannst. Oder wenn du online zuschaust, kannst du auf unserer Homepage vorbeischauen. Ihr könnt die Wochenmail abonnieren, die euch immer wieder auf dem Laufenden hält. Dann steht draußen im Foyer auch noch eine Pinnwand und da kannst du dir Predigtthemen wünschen. Wir machen es ja oft so, dass wir Predigtthemen vorgeben und rein und manchmal da fragen wir euch nach Themen. Und heute ist mal wieder so ein Zeitpunkt, wo wir das machen. Wir werden zwei Predigten haben im Juli, in denen du das Thema bestimmen darfst. Deswegen schreib sie auf, pinn sie hin und wo wir sehen, dass es viele Übereinstimmungen gibt, da suchen wir uns dann das Thema raus und dann werden wir darüber predigen Ende Juli. Und dann habe ich noch eine Ansage. Wir wünschen uns nämlich, dass wir als Gemeinde immer mehr dahin wachsen, dass wir ein Ort sind für Menschen im Sturm. Dass wir den Sturm untereinander wahrnehmen, die Stürme miteinander, füreinander glauben, aber auch für Wetzlar und die Menschen, die dort Lebensstürme erleben, so wie jeder Mensch Lebensstürme erleidet, weil wir so eine gute Botschaft haben. Und wir überlegen uns, wie wir da noch besser drin werden können als Gemeinde. Und deswegen mache ich euch nochmal aufmerksam auf diesen 30. Juli, diesen Gemeindevisionsabend, wo wir uns darüber Gedanken machen, wie können wir als Gemeinde so ein Segen sein füreinander und für die Stadt. Wie kann uns das noch besser gewinnen? Komm einfach, egal ob du mit Mitglied bist oder nur Freund der Gemeinde oder regelmäßiger Besucher, du bist herzlich zu diesem Abend eingeladen. Lass uns zusammen darüber nachdenken und ins Gespräch kommen. Dann habe ich noch den Segen Gottes für euch. Bitte steht doch dazu auf. Ich spreche euch diese Worte nochmal zu aus dem Jeremia 29, Vers 11. Der Herr, der segne dich, der Große, der Allmächtige, der dich liebende Vater. Er weiß wohl, was er für Gedanken über dich hat. Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Dass er dir gebe Zukunft und Hoffnung. Und so segne dich der lebendige Gott, der Dreieine, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.